Hallo Felix.
Hallo Ben.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend mit mir ein bisschen zu quatschen. Ich versuche das so locker wie möglich zu machen, aber wir haben uns schon ein paar Dinge im Vorhinein überlegt, über die wir reden können. Aber vorher, würdest du dich selbst kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Felix Schoppe. Ich bin am Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze für die Medienbildung zuständig und auch für das Management unserer schuleigenen Geräte. Also das sind alles die Geräte, die die Schülerinnen und Schüler in den Händen haben. Ich bin zum Glück nicht für das Server-Backend zuständig. Dafür haben wir einen extrem kompetenten Kollegen, der sich darum komplett kümmert. Also mein Gebiet ist wirklich die Medienbildung und die Endgeräte. Letztendlich. Und das mache ich schon seit einigen Jahren bei uns. Und seit 2017 haben wir auch ein Medienbildungskonzept, wo wir uns klar zu freier Software bekennen und uns da auch reingeschrieben haben, dass wir dort, wo es sinnvoll möglich ist, freie Software benutzen.
Da kommen wir gleich sehr ausführlich drauf zu sprechen. Das finde ich schon mal gut. Verrätst du noch, welche Fächer du unterrichtest? Denn du bist
Ah,
Lehrer.
natürlich. Sehr gerne. Ich bin Lehrer, genau, und unterrichte die schönen Fächer Physik und Französisch und fachfremd auch Informatik.
Es gibt nichts Schöneres.
Ja.
Okay, also nur zur Erklärung, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Wir haben nur bisher telefoniert und uns irgendwie geschrieben, denn als ich im NLQ ankam vor etwas mehr als einem Jahr, da warst du kurz vorher da gewesen und hast den Lernstick vorgestellt und den Prüfungsserver GLaDOS, den es ja auch an deiner Schule offensichtlich gibt, zumindest in der Testvariante damals. Und dann durfte ich mich damit auseinandersetzen. Und das bringt uns auch schon zum ersten Thema eigentlich. Linux in der Schule, so würde ich die Folge heute nennen, mit dem Lernstick und mit Felix Schoppe. Und naja, Android ist ja auch Linux, basiert zumindest da drauf. Bei mir zu Hause privat laufen auch die Computer alle mit Linux. Auch in meiner Familie habe ich da schon einige von überzeugen können. Das ist dann Ubuntu mittlerweile. Das läuft ja auch stabil und sicher. Es gibt eigentlich kaum Viren. Man braucht nicht mehr als so ein Schnick, Schnack, Schnuck Ubuntu. Damit kann man surfen, im Internet alles machen, Büroarbeiten, Videos gucken, so alles, was man braucht, kann man damit machen. Wenn man es in Spezialgebiete möchte, dann muss man ein bisschen gucken, was es da gibt. Aber trotzdem ist Linux als Desktop-Betriebssystem überhaupt nicht groß verbreitet. Ja, es gibt viele, aber die stinken nicht gegen Windows vor allen Dingen und dann auch nicht unbedingt gegen macOS. Naja, das sind ja auch geschlossene Systeme und Linux ist was anderes. Und da wollte ich jetzt wieder zurück zum Linux und zum Lernstick. Wie erklärst du denn den Lehrkräften an deiner Schule oder auch den Eltern und Schülerinnen und Schülern in wenigen Sätzen, was Linux ist?
Ja, Linux ist unser freies und offenes Betriebssystem und die erste Antwort wäre, man muss es gar nicht erklären. Dazu habe ich eine kleine Anekdote. Wir haben bei uns an der Schule circa 150 Linux-Notebooks im Einsatz, die alle zentral verwaltet werden und die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht benutzen können. Und da hatte ich tatsächlich einen Kollegen, der mich mal angesprochen hat. Das war gerade bei der Einführung von Windows 10, ob das jetzt Windows 10 wäre, das neue Windows auf den Laptops. Und das war es natürlich nicht. Das war unser eigens angepasstes Ubuntu Linux fürs Georg-Büchner-Gymnasium. Und das zeigt aber, dass das Betriebssystem in der Schule im Prinzip ein bisschen in den Hintergrund tritt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass hauptsächlich es erforderlich ist, dass man Textverarbeitung machen kann. Dafür benutzen wir LibreOffice. Das haben wir aber auch schon zu Windows-Zeiten gemacht. Also wir hatten Bereiche, wo die Schülerinnen und Schüler arbeiten auch noch nie Microsoft Office, sondern immer noch, früher war das Open Office. Und deswegen war die Umstellung da nicht so groß. Und heutzutage wird alles immer mehr webbasiert und da braucht man im Prinzip nur noch einen Webbrowser. Und so habe ich da gesehen, dass das Betriebssystem auch in den Hintergrund tritt. Und unsere Ubuntu-Notebooks, die wir haben, sind auch super einfach zu bedienen. Und der riesige Vorteil von Linux ist, dass man das System komplett anpassen kann auf die eigenen Bedürfnisse. Ich habe ähnlich wie der Lernstick auch einen USB-Stick mit unserem GBG Linux, also Georg-Büchner-Gymnasium Linux. Das ist unser speziell angepasstes Ubuntu, was so vorbereitet ist, dass man das komplett fertig innerhalb von 5 Minuten auf dem Notebook komplett installieren kann. Und das ist eine super praktische Sache. Das ist sehr einfach in der Bedienung. Und ja, also das Betriebssystem sozusagen tritt ein Stück weit in den Hintergrund und wird von vielen Kolleginnen und Kollegen und auch von den Schülerinnen und Schülern überhaupt nicht mehr wahrgenommen.
Na gut, okay, dann frage ich dich anders. Was bezeichnest du als Open Source? Wo ist der Unterschied? Vielleicht die Vorteile dann von Open Source? Das ist ja alles, hier liegt auf der Hand, wo wir hinwollen, in welche Richtung. Aber trotzdem, was ist denn Open Source?
Open Source bedeutet, dass das Software ist, wo der Quellcode öffentlich ist, wo jeder mit beitragen kann und dazu seinen Beitrag leisten kann, ein Programm zu verbessern. Und man kann natürlich auch ein Programm nehmen, oder auch ein Betriebssystem wie Linux und sagt, jetzt, das passe ich mir ein bisschen an. Und vor allem hat man auch die Sicherheit, dass das Betriebssystem sicher ist, weil der Quellcode öffentlich einsehbar ist. Da ist es absolut ausgeschlossen, dass man so Zero-Day-Exploits hat, also irgendwelche Schwachstellen, die da vom ersten Tag an drin sind und die überhaupt nicht bemerkt werden. Und ein weiterer riesiger Vorteil ist, dass das auch ein Gemeinschaftsprojekt ist. Das habe ich auch mehrfach erlebt. Wir nutzen bei uns in den PC-Räumen in der Schule eine Linux-Terminal-Server-Lösung. Und da habe ich selber auch Fehler bemerkt und bin dann in Austausch getreten mit der Gemeinschaft an Entwicklern und habe dann auch dazu beigetragen, das zu verbessern. Und das ist eine ganz tolle auch soziale Erfahrung. Dann steht man im Kontakt mit einem Kollegen aus Griechenland, der da sehr engagiert dabei ist und schreibt sich täglich viele E-Mails hin und her und arbeitet da auch so ein Stück weit an einem gemeinsamen Projekt. Das ist auch für die Schülerinnen und Schüler dann wiederum toll zu sehen. Wir haben als Menschheit, möchte ich fast schon sagen, so ein Gemeinschaftsprojekt, ähnlich wie die Wikipedia, wo alle einen Beitrag leisten können, was aber tatsächlich niemandem gehört, sondern dass der Gemeinschaft gehört. Und das ist auch genau das Gegenteil zu geschlossener Software. Geschlossene Software gehört einem Unternehmen und wir erkaufen uns eine Lizenz und zum Beispiel bei Microsoft Windows und haben dann die Erlaubnis, Windows zu benutzen. Aber wir dürfen selbstverständlich Windows nicht verändern oder damit irgendwas anderes machen, sondern wir kaufen uns die Lizenz, das benutzen zu dürfen und dann darf man das nutzen. Das gehört einem natürlich nicht, sondern man hat nur die Nutzungslizenz und man muss sich auch dann damit abfinden, was man von Microsoft oder auch Apple vorgesetzt bekommt und ja, ist dann da gefangen. Und bei freier Software hat man auch die Sicherheit, dass es kein Unternehmen gibt, was dann irgendwann sagt, wir haben keine Lust mehr dazu, wir stellen den Support ein und dann steht man da. Und die Gefahren gibt es da bei freier Software nicht.
Okay, also könnte man sagen, die helle Seite der Macht ist nicht das weiße Apple, sondern die Open Source Gemeinde.
Ja, absolut.
Okay. Der Lernstick und der Prüfungsserver GLaDOS, der dazugehört, die sind ja beide Open Source. Du hast es gesagt, diese Software kann, und wenn die Projekte groß genug sind, dann werden sie auch überprüft, auditiert und eben gesehen, dass da Fehler drinstecken und die werden ausgemerzt. So etwas würde man in anderer proprietärer, geschlossener Software ja nicht finden. Da gibt es manchmal auch Audits, natürlich, aber grundsätzlich kann man das nicht verlangen. Das ist dann im Sinne des Unternehmens, das zu machen, aber manchmal passiert es auch nicht. Beim Lernstick, wer hat es erfunden? Die Schweizer. Zumindest der Lernstick. Natürlich gibt es ja schon immer USB-Sticks, die booten, aber diese Variante kommt aus der Schweiz. Und ich kann es genauso bestätigen, wie du es gerade geschildert hast. Ich hatte Schwierigkeiten, diesen GLaDOS-Server zu installieren und habe dann auch schriftlich Kontakt aufgenommen zum Entwickler, dem Professor Dr. Starnke und dem Roman Gruber. Und die haben sich tatsächlich beide bei mir gemeldet und mit mir gemeinsam versucht rauszukriegen, wo denn mein Problem liegt. Das war total motivierend. Also haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber das ist wirklich genau so, wie du sagst. Das ist richtig motivierend und zwar wunderbar, mit diesen Menschen gemeinsam da zusammenzuarbeiten. Wie bist du auf diesen Lernstick überhaupt gekommen? Wie hast du den gefunden? Den gibt es ja schon seit einigen Jahren.
Ja, den Lernstick gibt es tatsächlich schon sehr lange. Ich bin auf den Lernstick gekommen, weil ich eine Prüfungslösung gesucht habe. Zwar brauchen wir als Schule irgendeine Möglichkeit, auch mit mobilen Endgeräten sicher Prüfungen durchführen zu können. Und da bietet der Lernstick eine Prüfungsumgebung an. Ein Prüfungsstick, der ermöglicht es, einen Laptop sozusagen in einem, in Anführungszeichen, abgesicherten Modus zu starten, wo der Internetzugriff unterbunden ist, wo der Zugriff auf die eingebaute Festplatte unterbunden ist, wo nur erlaubte Programme ausgeführt werden können. Und im Rahmen meiner Recherche dazu bin ich auf den Lernstick gekommen. Dann habe ich festgestellt, es gibt auch in Australien von mehreren Unis so ein ganz ähnliches Projekt. Aber das ist ja klar, dass der Schweizer Lernstick dann irgendwo naheliegender ist als diese australische Lösung. Und damit habe ich begonnen, mich damit auseinanderzusetzen. Und ja, die Idee hierhinter war, dass wir, wenn wir sagen, wir führen in der Schule Notebooks ein oder Bring Your Own Device mit dem Lernstick oder ähnliches, dann brauchen wir eine Möglichkeit, sicher Prüfungen durchführen zu können. Und so bin ich dann auf den Lernstick gekommen und kann das auch nur bestätigen, was du gesagt hast. Das ist auch so eine Community um den Lernstick. Da bin ich auch in der Mailingliste. Und wenn jemand eine Frage dazu hat, dann schickt er eine E-Mail an die gesamte Mailingliste. So funktioniert das bei Linux ganz viel über E-Mails und Mailinglisten. Und irgendjemand aus der großen Community hat dann immer die Lösung und sagt, Mensch, hieran könnte es liegen. Und wenn es dann ein Bug ist in dem Programm, dann wird das direkt ausgemerzt. Und ja, das ist eine tolle Sache.
Das hast du schon einige Dinge gesagt. Also der Lernstick, sie beschreiben das ja selber, die beiden Entwickler oder die Community eben, ist ein USB-Stick, der wird in einen Laptop, Notebook, was auch immer, PC, Desktop reingesteckt. Dann wird von diesem USB-Stick gebootet und das gesamte System, das gesamte Betriebssystem befindet sich auf diesem USB-Stick. Das heißt, der Rechner, den es eigentlich gibt, der möglicherweise mit Windows so und so ausgestattet ist normalerweise, der wird überhaupt nicht berührt. Alles passiert auf diesem Stick. Man kann also den Stick von Rechner A zu B zu C zu D mitnehmen. Alle Daten sind da drauf und vor allen Dingen wird der Rechner, der dort steht, gar nicht verändert. Was ja dann im Sinne vielleicht von Eltern wäre oder auch von Schule wäre, die ihre Rechner da vielleicht nicht für hergeben würden, dass da jetzt ein bestimmtes Ubuntu drauf installiert wird oder irgendein Linux oder so etwas. So stimmst du mir
Genau.
zu erstmal, ne?
Absolut.
Gut, das bringt uns ja nochmal in eine andere Richtung, an die ich vorher gar nicht gedacht habe, nämlich Bring Your Own Device und Get Your Own Device zu diskutieren, aber das können wir vielleicht nachher noch machen.
Ja, gerne.
Das nächste wäre jetzt, gibt es Beispiele, die du uns nennen kannst aus deiner Schule oder aus anderen Schulen, wie ihr diesen Lernstick einsetzt, also für welche konkreten Unterrichtsszenarien ihr den braucht?
Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, haben wir bei uns an der Schule insgesamt inzwischen circa 150 Ubuntu Linux Notebooks. Die sind aber so konfiguriert, dass die sich bei einem Neustart komplett zurücksetzen. Also, da wird nichts gespeichert, keine Passwörter und so, sondern nach dem Neustart sind die wieder in einem vorher definierten Zustand. Und das macht dieses Ubuntu Linux, was da drauf ist, auch nahezu unkaputtbar. Die haben auch einen Standardbenutzer und mit dem arbeitet man dann. Und nach dem Neustart ist das alles wieder weg. Und das ist zwar ja zur gelegentlichen Benutzung gut, noch eine sehr gute Lösung. Aber wenn man beginnt, viel mit den Notebooks zu arbeiten, wird es doch sehr lästig, dass sie nichts speichern. Und auf diese Weise haben wir dann auch begonnen, Schülerinnen und Schüler mit schulischen Lernsticks auszustatten. Das ist auch keine Rieseninvestition. Man muss darauf achten, dass man gute USB-Sticks nimmt. Also wir haben Laptops, die haben alle USB 3.0 und da braucht man einen schnellen USB 3.0-Stick und dann läuft das auch gut. Und bei dem Lernstick hat man dann den riesigen Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler sich darauf auch ihre Dateien abspeichern können. Die WLAN-Verbindung ist standardmäßig einprogrammiert. Sonst bei unseren Ubuntu Linux Notebooks ist es das natürlich nicht. Da muss man sich dann mit unserer zentralen iSurf-Kennung im WLAN anmelden und das ist beim Lernstick dann alles nicht mehr erforderlich, weil die dann personalisiert sind. Und außerdem ermöglicht der Lernstick dann auch mit Linux rumzuspielen. Da können die Schülerinnen und Schüler alles mitmachen und wenn die sich ihr System zerschossen haben, dann wird denen ein neuer Lernstick kopiert. Das geht auch sehr schnell. Und dann können wir wieder von vorne anfangen. Also wir haben einen Master Stick, da ist dann so das System drauf, wie wir das benötigen. Und wir haben da inzwischen sogar eine Android-App-Unterstützung eingebaut. Das habe ich gemacht. Und das ermöglicht es, Android-Apps auszuführen, weil wir langfristig natürlich auch ein vernünftiges Wörterbuch brauchen, wenn wir standardmäßig mit Laptops arbeiten. Und auf diese Weise habe ich auch testweise damit die Pons Wörterbuch-App laufen und das funktioniert ganz wunderbar.
Ja, ich muss noch mal nachhaken. Für welche Unterrichtssituationen, wann im Unterricht setzt ihr den Laptop oder den Lernstick ein? Gibt es spezielle Fächer, wo bestimmte Software schon beim Lernstick vorinstalliert ist, die du gerne einsetzt im Unterricht?
Ja, entschuldige, darauf bin ich gar
Nee,
nicht
ist schon gut so.
eingegangen.
Passt schon alles.
Ja, also ich bin ja selber Physiklehrer und Physikunterricht benutze ich den Lernstick sehr viel für Tabellenkalkulation. Also ich mache inzwischen sämtliche Messdatenauswertung richtig mit einer Tabellenkalkulation und dann Regressionen und ja, also dafür ist das eine super Möglichkeit und dann lernen die Schülerinnen und Schüler richtig, wie Tabellenkalkulation funktioniert. Und oder im Physikunterricht gibt es auch viele tolle interaktive Experimente und im Matheunterricht und auch im Physikunterricht gibt es die dynamische Geometriesoftware GeoGebra, die auch super ist und die natürlich auch freie Software ist. Und die wird gern verwendet, also die wird wirklich viel im Physikunterricht und im Matheunterricht eingesetzt. Und allgemein zum Beispiel im Französischunterricht benutze ich den Lernstick auch. Und da kann man dann mit den Laptops kollaborativ arbeiten an einem Dokument und natürlich im Internet recherchieren und Medien bearbeiten und ja.
Okay. Ich habe das Ding auch selber getestet und habe in meiner eigenen Klasse das eingesetzt. Abgesehen davon, dass da auch nette Spiele drauf sind, da waren die auch ziemlich begeistert. Obwohl es ganz andere Spiele natürlich in der PC-Welt gibt, sagen wir mal, oder auf den Konsolen. Aber das soll jetzt hier wirklich keine Rolle spielen, dass da auch Spiele drauf sind. Aber ich habe gesehen, dass ja ein riesiges, wie soll man sagen, eine Bibliothek ist vielleicht der richtige Begriff, an Software verfügbar ist und je nachdem, was man braucht, wie du schon beschrieben hast, kann man sich die eben installieren auf dem Master oder auch individuell und dann eben noch Sachen hinzufügen, die weit über normale Tabellenkalkulationen hinausgehen, die wir ja alle kennen von LibreOffice oder anderen Office-Programmen, aber da sind speziell für die Schule gemachte Programme aus der Linux-Community drauf, die man in ganz bestimmten Bereichen einsetzen kann. So weit bin ich noch nicht gekommen, da jetzt, dass ich jetzt sagen kann, das ist genau das, was gut ist. Aber GeoGebra muss hier natürlich auf jeden Fall genannt werden. Da
Ja,
gibt es dann noch
also.
eine Zusatzfrage, entschuldige, der Taschenrechner, den wir ja im Gymnasium dann benötigen, möglicherweise auch in anderen Schulformen. Wie macht ihr denn das? Könnt ihr den ersetzen mit dem Laptop oder müssen die den trotzdem anschaffen?
Also noch haben wir keine Laptop-Klassen, noch haben wir so einen grafikfähigen Taschenrechner, aber unser Ziel ist ganz klar, wenn wir Laptop-Klassen einführen, ersetzen wir mit dem Laptop das elektronische Wörterbuch und den Taschenrechner. Wenn das nicht geht, können wir das nicht machen. Und da ist ganz klar dann das Ziel, dass dann der grafikfähige Taschenrechner durch GeoGebra ersetzt werden soll. Und bei dem elektronischen Wörterbuch müssen wir noch mal schauen, aber da ist zum Beispiel die Pons Android-App auf dem Lernstick eine vielversprechende Alternative. Aber da gibt es natürlich noch andere und da sind wir auch noch am Prüfen. Wir sind zurzeit in der Schule in so einer Evaluationsphase, möchte ich es bezeichnen. Und das wird in den Fachgruppen, in den Fachkonferenzen gerade aktuell dieses Schuljahr diskutiert. In der Englischfachkonferenz habe ich das noch vor der Corona-Pause einmal vorgestellt und da waren die Reaktionen doch sehr begeistert davon. Und dazu kommt noch, dass bei uns in der Schule jetzt die Situation so ist, dass wir demnächst, das heißt bis zu den Sommerferien, im gesamten Gebäude eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung haben mit Access Points wirklich in jedem Unterrichtsraum und eine 1000 Mbit Internetleitung, so dass da dann auch die infrastrukturellen Gegebenheiten vorhanden sind dafür.
Das ist ja hervorragend. Also noch einmal die Nachfrage zu dem Wörterbuch von Pons oder welchem auch immer und dieser Android-Schnittstelle. Das bedeutet, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Android-Geräten herkömmlicher Weise, sondern in euren Lernstick habt ihr diese Android-Schnittstelle eingebaut und könnt dann diverse oder wenigstens ganz bestimmte Android-Apps verwenden.
Ja, das ist richtig. Und zwar nennt sich das Programm dafür Nbox. Und Android ist ja selber ein Linux. Und Nbox lässt jetzt Android quasi in einem Linux-Container in Linux laufen. Und das bedeutet, dass man Android-Apps unter Linux direkt benutzen kann. Es ist auch keine Emulation, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, sondern das läuft wirklich nativ auf Linux und das heißt, man hat da auch keinen Geschwindigkeitsverlust. Und ja, das funktioniert allerdings nicht mit allen Apps, das muss man gleich dazu sagen. Das funktioniert natürlich nur mit Apps, die keine ARM-Binaries enthalten. Das bedeutet, ARM-Binaries sind direkt ausführbare Dateien, das muss man sich vorstellen, aus Nullen und Einsen, die genau für diese Handy-Prozessoren geschrieben sind. Und das ist die Architektur der Prozessoren, nennt sich ARM, ARM. Und Apps, die ARM-Binaries enthalten, laufen nicht auf einem normalen PC. Und das sind in der Regel Apps, die hohe Hardware-Anforderungen haben. Das heißt, in der Regel sind das irgendwelche Spiele. Und Apps, die normal programmiert sind, in Anführungszeichen, ohne ARM-Binaries laufen mit der Nbox.
Das bedeutet aber doch vermutlich auch, dass es hier eher um Apps geht, die so in solchen Stores wie F-Droid oder so ähnlich zur Verfügung stehen und nicht welche, die ausschließlich im Google Play Store sind, oder? Also es müsste eine bestimmte Quelle geben, wo man die Apps herbekommt dann auch.
Ja, das ist vollkommen korrekt. Also den Google App Store können wir nicht benutzen. Das wäre auch datenschutzrechtlich höchst problematisch, da auf Google zu setzen. Zum Beispiel, um nochmal auf das Beispiel mit Pons zurückzukommen, da habe ich Kontakt aufgenommen, auch zu dem Verlag und da würde man auch die Lizenzen kriegen und da würde man auch die App kriegen. Und aber sonst kann man auch nur freie Android-Apps benutzen, zum Beispiel aus F-Droid, wie du gesagt hast, aber der Google Store ist damit nicht zugänglich.
Ja, naja, es gibt ja durchaus Apps, die sowohl im Play Store von Google als auch in F-Droid und in anderen alternativen Stores zur Verfügung stehen. Okay, ich erinnere mich noch an etwas, da wollte ich noch fragen. Eine sehr interessante Komponente von eurem Medienbildungskonzept ist die Schülerfirma. Würdest du uns die noch erläutern oder spielt die noch eine Rolle bei euch? Ist das Modell noch akut?
Also Schülerfirma ist nicht ganz der richtige Ausdruck, weil die ja
Entschuldigung.
nichts verkaufen. Nein, die Idee war, als wir angefangen haben, mit den Laptops zu arbeiten, mussten sehr viele Geräte installiert werden. Und dafür haben wir mit Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer AG gearbeitet. Und diese Schülerinnen und Schüler haben dann auch Geräte repariert. Also wir kaufen als Schule auch nur Gebrauchtgeräte. Das sind immer gebrauchte Business Notebooks und die sind dann so ein paar Jahre alt. Und wenn die kaputt sind, können wir die auch selber reparieren. Also wenn man die bei so einem Gebrauchthändler kauft in Deutschland, kriegt man auch in der Regel Gewährleistung. Das heißt, wenn das Gerät dann kaputt geht, kann man das einschicken, dann wird das da repariert. Das dauert aber alles sehr lange. Deswegen reparieren wir die Geräte in der Regel selber und das klappt auch super und das ist auch für die Schülerinnen und Schüler toll zu sehen. Wenn so ein Laptop kaputt geht, dann ist der nicht Elektroschrott, sondern wir können da wirklich was machen. Wir können den auf die Rückseite drehen, aufschrauben und dann zum Beispiel eine SSD tauschen, Arbeitsspeicher tauschen, WLAN-Karten tauschen. Und es macht richtig Spaß. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Und Nachhaltigkeit ist so bei uns auch sehr wichtig an der Schule. Wir werden auch gerade wieder Umweltschule in Europa und da spielt das in unserem Umweltkonzept eine sehr große Rolle. Also wirklich zu sagen, wir haben Geräte, die sind reparierbar. Wir haben keine Tablets, die aus einem Stück sind, wo alles draufgelötet ist, wo die Batterien reingelötet sind und so, sondern bei uns sind die Akkus tauschbar. Das sind übrigens absolute Verschleißteile. Ich bestelle permanent neue Akkus nach. Ja, und die Geräte können wir wirklich reparieren. Und da das auch alles Gebrauchtgeräte sind, muss auch niemand jetzt Angst haben, dass er ein 1.000-Euro-Notebook kaputt macht, sondern da kann man relativ unbedarft anfangen, mal aufschrauben, reingucken und in der Regel kriegt man es dann repariert. Und ich habe zum Glück auch Händler, wo wir die dann gekauft haben. Da ist das okay, wenn ich da anrufe und sage, da war ein Laptop kaputt, darauf ist noch Gewährleistung, da war die SSD kaputt, die hatte plötzlich nur noch 4 GB Speicher und hatte ganz viel kaputte Blöcke und so. Dann sagt er, okay, wir schicken euch eine neue SSD und könnt die selber tauschen.
Ja, fantastisch. Also wie gesagt, die helle Seite der Macht, das passt schon ganz gut. Also
Ja.
Schülerfirma habe ich mir gemerkt, das ist dann nicht der richtige Begriff, aber wie ist denn, gibt es ein Zukunftsszenario für euch? Es wird ja jetzt, also sagen wir mal so, ich will euch nicht als Ausnahme darstellen, aber was ich sehr viel sehe und höre, ist, dass viele Schulen natürlich mit iPads versuchen, sich auszustatten, von mir aus auch mit anderen Geräten, und zwar 1:1, dass eben jeder Schüler, jede Schülerin ein so ein Gerät mehr oder weniger privat sich anschaffen muss, um dann im Klassenraum immer wenn nötig so ein Gerät zur Verfügung zu haben. Deswegen habe ich mir Schülerfirma gemerkt, weil ich dachte, ihr habt sowas Ähnliches vor und dann müsste man eben privat so ein Gerät sich auch selbst kaufen und das könnte man dann aus dieser Schülerfirma heraus tun zum günstigen Preis.
Ja, also wir denken tatsächlich in eine Richtung, dass sich die Schülerinnen und Schüler Laptops anschaffen. Das können aber auch Laptops sein, die quasi schon vorhanden sind, die sie dann mit dem Lernstick nutzen. Und falls Laptops extra gekauft werden müssen, sollen das dann aber auch ausdrücklich Gebrauchtgeräte sein. Und da könnte man dann irgendwelche Minimalanforderungen formulieren und dann bewegt man sich in einem Bereich von 200 € in etwa, was dann so ein Gebrauchtgerät kostet. Und die sind wirklich extrem haltbar. Ich sitze hier übrigens gerade beim Aufnehmen an einem ThinkPad von 2007, was unter Ubuntu problemlos funktioniert. Das ist 13 Jahre alt. Und das ist super, das ist mein Lieblings-ThinkPad hier.
Ist das noch ein IBM?
Nein, nein, war auch da schon Lenovo.
Okay. Ja, das ist wirklich fantastisch, was du erzählst. Na gut, okay. Eine Frage fiel mir zwischendurch noch ein. Du hattest gesagt, 150 Laptops habt ihr jetzt sozusagen im Pool als Schule zur Verfügung, um die auszuhändigen. Wie ist denn eure Schülergesamtzahl an eurem Gymnasium?
Wir haben circa 1400 Schülerinnen und Schüler.
Auch schon.
Also es ist noch weit entfernt, da irgendwie jedem Schüler ein Gerät in die Hand zu geben. Aber zurzeit reicht das noch. Aber die Nachfrage steigt natürlich immer mehr. Wir haben auch in Anführungszeichen richtigen Informatikunterricht, auch in der Qualifikationsphase, also in der gymnasialen Oberstufe. Die machen dann auch Abiturprüfungen in Informatik. Und diese Informatikkurse blockieren quasi standardmäßig die PC-Räume. Und ja, da kommt dann sozusagen der Otto-Normal-Kollege für eine Internetrecherche oder ähnliches auch nicht mehr gut rein. Und deswegen haben wir dann mal die Notebooks angeschafft, um da so ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Und ja, das funktioniert doch recht gut mit den Notebooks.
Okay, also man merkt aber auch, dass mindestens du ziemlich bewandert bist, sehr viel Zeit offensichtlich investiert hast in diese ganze Situation. Sind trotzdem Probleme nennenswert aufgetreten, die ihr beiseite geräumt habt oder die noch vor euch liegen mit dem Lernstick?
Ja, also das ist natürlich insgesamt so ein Abstimmungsprozess, der läuft auch gerade bei uns noch in der Schule. Ich habe ja schon gesagt, wir diskutieren das gerade in den Fachkonferenzen. Und ja, und dann müssen wir mal gucken, wie das aussieht, wie dann das Meinungsbild ist, ob sich eine Mehrheit des Kollegiums vorstellen kann, dass wir den Taschenrechner und das elektronische Wörterbuch mit so einem Laptop ersetzen. Wir haben bei uns an der Schule zu unserem großen Glück eine Schulleitung, die sehr auf Konsens bedacht ist. Und die uns sowas auch nicht hier quasi von oben verordnen würde, sondern der ist dann auch sehr wichtig, dass man da vorher im Kollegium drüber diskutiert und dann am Ende einen Konsens findet und dann sagt, ja, wir können uns das als Kollegium vorstellen. Ähnliche war es auch mit dem Medienbildungskonzept, wo ja auch dieses Bekenntnis zu freier Software drin steht. Und ja, das wurde auf der Gesamtkonferenz, auf der das abgestimmt wurde, ohne Gegenstimmen angenommen. Und das freut mich natürlich umso mehr. Es gab zwar auch dann doch relativ viele Enthaltungen, aber es gab keine Gegenstimmen dagegen.
Ja, an der Stelle dann schönen Gruß an den Kollegen, den wir beide kennen, der bei mir an meiner Schule früher war, beziehungsweise ich an seiner, also Olaf, ne? Vielen Dank nochmal für den
Ja.
Kontakt, den du hergestellt
Ja.
hast. Okay, gut. Also ich kann ein Problem berichten, was ich hatte, und das wird aber bei euch keine Rolle spielen. Und zwar habe ich an unserer Schule auch einen Pool gefunden von Laptops, die wir für dieses, naja, Projekt oder diesen Unterrichtsversuch Lernstick eingesetzt haben. Und es war gar nicht so leicht, den Lernstick zum Booten zu bekommen. Als erstes Mal war vom Schulträger, der diesen Pool an Laptops stellt, natürlich ein BIOS-Passwort vergeben. Und damit kamen wir da erstmal gar nicht rein. Und eigentlich war es auch ein Problem, dieses BIOS-Passwort rauszurücken, weil die Befürchtung war, dass es überall in der ganzen Schule das gleiche ist. Und wenn unsere Schüler aus meiner Klasse das BIOS-Passwort wissen, können die sie jetzt jeden Rechner irgendwie in
Ja.
Probleme bringen. Aber Gott sei Dank hatten sie für diesen Pool eigene BIOS-Passwörter vergeben, sinnvollerweise. Und auch immer das gleiche, sodass wir diese Rechner schnell mit einem BIOS-Passwort dann öffnen konnten, in Anführungszeichen, und dann kamen wir da ran. Ich habe es aber tatsächlich auch festgestellt, dass nicht jeder Laptop möglicherweise, liegt das an mir, aber dass nicht alle sich so easy booten lassen vom USB-Stick. Da muss man dann vielleicht eine Vorauswahl treffen, aber das werdet ihr ja getan haben und dann ist das Problem
Ja.
eigentlich auch vom Tisch, ne?
Ja, also das ist in der Tat, kann ein Problem sein. Bei den Gebrauchtgeräten, mit denen wir arbeiten, mit diesen Business Notebooks, die es da von allen namhaft großen Herstellern gibt, Dell, HP, Lenovo, da habe ich überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die funktionieren eigentlich im Prinzip immer und sehr robust. Und da kann man sagen, je älter, desto besser funktionieren sie.
Da kann man vielleicht
Und
noch
ja.
ergänzen, Business Notebooks bedeutet, zumindest bin ich der Meinung so, das sind nicht die Geräte, die wir so im Mediamarkt kaufen oder irgendwie in so einem normalen Konsumerladen, sondern das sind, kann man da vielleicht auch kriegen, aber das ist eine eigene Gerätekategorie, ne? Also Enterprise-mäßig, wo halt Firmen tatsächlich große Stückzahlen anschaffen, die gerade besonders gut konfigurierbar und anpassbar sind für so einen firmeneigenen Betrieb im Vergleich zu
Ja.
den Standardgeräten, die wir eben dann eben bei den großen Shops da irgendwie als
Ja,
Privatleute kaufen.
absolut. Absolut. Also ich musste auch teilweise bei unserem Schulträger dann doch eine Zeit lang eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten, dass es sinnvoll ist, Gebrauchtgeräte zu kaufen. Weil wir nämlich für das Budget, was wir zur Verfügung gehabt hätten, einfach keine guten Neugeräte bekommen hätten. Und nachdem wir jetzt aber alle sehen, wie super das läuft mit diesen Gebrauchtgeräten, stellt sich die Frage überhaupt nicht mehr, ob man neue Geräte kauft, sondern es ist klar, wir kaufen Gebrauchtgeräte und da bezahlen wir zwischen 200 bis 250 € für so ein gebrauchtes Notebook, was dann aber eine SSD hat, 8 GB Arbeitsspeicher und in der Regel haben die so einen i5 Prozessor und das bedeutet, die sind mit Linux richtig schnell.
Ja, glaube ich gerne. Okay, einmal lege ich den Finger noch in die Wunde. Und zwar, also die Frage nach den Tablets lasse ich jetzt mal weg. Wir hatten auch mal vor einem Jahr darüber gesprochen, das ist eine, na, kann ich ja doch fragen. Also, du hattest mal berichtet, ihr habt eure Finger auch ausgestreckt nach einem Tablet, was möglicherweise in Frage kommt. Aber von der Idee seid ihr abgekommen, richtig?
Ja, das ist richtig, aber das ist nach wie vor ein sehr interessantes Projekt und ein sehr interessantes Produkt. Und zwar ist das offene Hardware. Da ist auch alles dokumentiert, jede Leiterplatte, wie sie gelötet ist und so weiter. Und dieses Tablet kommt jetzt gerade auf den Markt. Es gab es vorher in Form eines Notebooks für 99 US-Dollar. Und das habe ich dann für unsere Schule auch mal gekauft, aus unserem Forschung- und Entwicklungsetat sozusagen. Und ja, es ist auch ein interessantes Gerät und für 99 US-Dollar bekommt man wirklich ein brauchbares Linux-Notebook, was dann aber so ein Handy-Prozessor hat, das heißt so ein ARM-Prozessor, wie er in so einem Smartphone drin ist. Das Ding hat sogar ein Full-HD-Display mit 11 Zoll, was auch richtig gut ist. Aber ja, also das Problem ist, der ganze Beschaffungsprozess, das wird in Shenzhen in China hergestellt, das wird dann über über Hongkong verschifft und dann braucht man eine Zollnummer und das war alles eine super komplizierte Angelegenheit, bis ich das dann hatte. Das wäre beinahe wieder von DHL, von Schkeuditz, da bei Leipzig wieder nach China zurückgeschickt worden, weil wir keine Zollnummer hatten. Und dann musste ich noch sagen, ja, dann geht das an mich als Privatperson. So sind wir aus der Nummer wieder rausgekommen. Und ja, dann habe ich mal vorsichtig beim Schulträger angefragt, wie das mit einer Zollnummer wäre. Und da wurde mir dann der Prozess skizziert, was man dafür tun muss.
Okay.
Und ja, dann bin ich davon wieder abgewichen. Aber für den interessierten Menschen ist das sehr interessant. Das Projekt nennt sich Pine 64, also Pine auf Englisch 64, pine64.org. Und die Geräte sind auch so günstig, weil das eine Non-Profit-Firma ist. Also die verdienen daran nichts oder nur sehr wenig. Und da kriegt man die Geräte quasi zum Selbstkostenpreis, was es dann in China kostet, die herzustellen. Und die haben jetzt nicht nur dieses Pinebook, was wir für die Schule da mal gekauft haben, sondern auch ein PineTab. Das hat dann sogar so eine magnetische Tastatur, die sogar hintergrundbeleuchtet ist und liegt preislich auch bei circa 99 US-Dollar. Und ja, läuft auch mit einem richtigen Linux. Man kann darauf auch Android benutzen. Und ja, aber auch vor allem der Aspekt der Nachhaltigkeit hat dann auch ganz gehörig dagegen gesprochen. Dann kaufen wir wieder irgendein Produkt, das kommt dann aus China, fliegt um die halbe Welt, um dann mit DHL-Luftfracht hier anzukommen. Und dann werden da doch wieder quasi seltene Erden verarbeitet. Und hier in Deutschland haben wir die Unternehmen, die ihre Notebooks dann quasi nach 5 Jahren schreddern. Also wir haben auch von unseren ganzen Notebooks in der Schule welche gespendet bekommen. Da hat mich einmal eine Mutter kontaktiert, berichtet, ja, mein Arbeitgeber hat hier 30, 35 Notebooks, die sollen geschreddert werden. Und ja, wollen Sie die nicht haben? Und dann haben wir da nochmal 35 Business Notebooks bekommen. Natürlich alle ohne Festplatten. Die Festplatten haben sie vorher ausgebaut und das ist aus Datenschutzgründen natürlich auch nicht anders möglich. Dann haben wir 35 Business Notebooks ohne Festplatten bekommen und haben dann dafür SSDs gekauft. Die kriegt man inzwischen auch für 20 Euro mit 128 Gigabyte. Und hatten dann super Geräte und das waren aber teilweise auch Geräte, die 10 Jahre alt sind, aber die trotzdem noch mit Linux super funktionieren. Und vor allem sind die nahezu unkaputtbar. Also ich habe von unseren Notebooks schon welche runterfallen sehen und ja, bislang laufen die alle noch.
Ja, das sollte man mit Tablets nicht so unbedingt machen. Außer sind in einer 5 cm dicken Gummihülle. Ja, okay. Also gut, dann trotzdem nochmal die Frage, die ich eben schon angesetzt hatte. Und zwar, der Lernstück ist von 2011. Das ist ja eine Zeit, wo das iPad, glaube ich, wie alt war? Ein Jahr. Ich glaube, wir haben gerade ein 10-jähriges Jubiläum irgendwie gesehen vom iPad, was ja so als das Vorzeigetablet gilt, würde ich mal behaupten. Und die Befürworter, die jetzt für das iPad oder ähnliche Geräte stehen, jetzt nicht unbedingt Lobbyisten, sondern wirklich überzeugte Leute in unserem Bildungsbereich, die behaupten, und du kannst jetzt da gleich schön darauf antworten, wenn du denn eine Antwort findest, dass Tablets nicht hochgefahren werden müssen. Da drückt man auf den Knopf und die sind da. Es gibt ein Riesenangebot an Apps im Bildungsbereich, nicht unbedingt kostenlos, aber es ist da. Und sie können über MDMs, also über eine bestimmte Software, eben so zentral verwaltet werden. Und da sagen eben viele Leute, das ist doch etwas, wo sie den Laptops grundsätzlich überlegen sind. Egal, ob das der Lernstick ist, der ein USB-Stick ist, oder ob es ein Windows-Laptop ist oder ein MacBook. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, euer Kollegium oder eure Schule davon zu überzeugen, dass ihr nicht diesen Weg einschlagt von diesen Tablets, die so sehr gefragt sind gerade?
Die Argumente, die du genannt hast, sprechen ganz klar für iPads. Also da braucht man auch nicht lange um den heißen Brei rumzureden. Das sind ganz klare Vorzüge. Aber man muss sich ja auch fragen, für welche Werte stehen wir und was wollen wir? Und da ist mir persönlich auch ganz wichtig zu sagen, das hat halt auch eine gesellschaftliche Aussagekraft, wenn wir uns dafür entscheiden, wir arbeiten mit freier Software, wir arbeiten mit Software, die gehört der Menschheit. Und da werden die Schülerinnen und Schüler dann schon rangeführt und dann auch mit den gebrauchten Notebooks. Also es ist ja auch so, dass der Konsum an Elektrogeräten maßgeblichen Einfluss hat auf die CO2-Emissionen. Da habe ich mal eine Studie gelesen von kanadischen Wissenschaftlern der Universität Toronto. Und da war das so, dass ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das Referenzjahr war, aber ich glaube, Ende der 2010er Jahre war das so. Und da haben die ausgerechnet, dass der Konsum an Elektrogeräten in dem Jahr der Hälfte der Emissionen durch den globalen Flugverkehr entspricht. Und langfristig denke ich auch vor allem vor dem Hintergrund des Klimawandels, wir müssen nachhaltiger werden. Und wir werden auf gar keinen Fall nachhaltiger, wenn wir irgendwelche Tablets kaufen, wo die programmierte Obsoleszenz quasi schon drinsteckt, weil Akkus reingelötet werden, weil man sie nicht reparieren kann. Und wir zeigen ja ganz genau, dass man Geräte lange nutzen kann, dass man sie reparieren kann. Und ja, das ist eine ganz klare Wertefrage. Was du gesagt hast, das spricht für iPads, gar keine Frage. Also, und aber wir müssen uns fragen, wollen wir das? Welche Werte wollen wir vermitteln? Und wir sind ja auch das Georg-Büchner-Gymnasium. Georg Büchner hat ja auch schon mit seinem hessischen Landboten ein hohes Maß an Kritikfähigkeit oder Kritik an vorherrschenden Strukturen gezeigt. Und das passt auch einfach gut zu unserer Schule, dass wir sagen, wir hinterfragen das, wollen wir das? Und ja, und dieser ganze Umweltschutzaspekt spielt auch bei uns quasi historisch schon immer eine große Bedeutung. Wir haben eine Photovoltaikanlage schon seit vielen Jahren auf dem Dach. Wir haben auch Bienenstöcke auf dem Dach. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen den Klimaschutz ernst, dann können wir keine iPads anschaffen.
Wunderbar. Das ist doch eine sehr gute Argumentation. Die finde ich klasse, dass du die so sagst und auch so offen bist und sagst, ja, das sind gute Geräte, da kann man nichts gegen sagen, aber man muss sich für einen eigenen Weg entscheiden und wenn es eben der ist, dann viel Spaß dabei. Wir machen das anders. Finde ich super.
Ja.
Ja, im Prinzip können wir das Thema dann auch so ein bisschen beiseite legen und ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Lernstick beziehungsweise zum Prüfungsstick, der mich viele Stunden und Tage meines Lebens gekostet hat, nämlich zu GLaDOS. Kannst du uns das nochmal, du hast am Anfang schon darüber gesprochen, aber kannst du uns das nochmal erklären, wie das funktioniert? Also richtig so, wir haben eine Klassenarbeit, ist jetzt egal, ob das in der Oberstufe ist oder in der Sek 1, jedenfalls mir, Erlasse ist eine andere Sache. Und wie funktioniert das dann? Nimm, mach ein Beispiel, wie du es schon mal selbst erlebt hast, bitte.
Sehr gerne. Also unsere Fachgruppe Informatik nutzt den Prüfungsstick in Verbindung mit GLaDOS sehr gerne, weil die Schülerinnen und Schüler früher in Informatikklausuren auf dem Papier programmiert haben. Das heißt, sie haben da
Da
ihren.
muss ich schon lachen.
Ja, also das ist richtig. Wir machen halt richtigen
Ja, nee,
Informatikunterricht
ist ja
und
richtig. Ja, richtige Informatik passiert ja seit 40 Jahren nicht mehr auf Papier, außer wenn man eine Datenbank plant oder so. Aber ansonsten
Ne.
programmiert man ja am Computer. Also
Ja,
ist
das machen
nicht
wir
despektierlich
natürlich
gemeint,
auch.
aber ist es ist ja sinnvoll, dass man auch die Prüfung natürlich dann digital anfertigt. Aber
Ja.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ja, gar kein Problem. Und ja, da soll es halt darum gehen, dass die Schülerinnen und Schüler in einer Programmiersprache irgendwelche Algorithmen entwerfen. Und sie sollen aber dann wirklich nur mit dem Editor die Algorithmen in ihrem Quellcode aufschreiben. Sie sollen die aber nicht auf dem Computer ausführen können, um dann schon mal das zu debuggen und zu gucken, funktioniert das und komme ich über Versuch und Irrtum dann vielleicht doch dahin, wo ich hin soll, sondern da bestand dann der Wunsch, der Informatiker zu sagen, wir brauchen auf einem Laptop einfach einen Texteditor und damit sollen die das schreiben können. Und das habe ich dann auch über den Prüfungsserver realisiert. Da startet das Notebook von einem USB-Stick. Und dann verbindet sich das System mit dem Prüfungsserver. Da müssen die Schülerinnen und Schüler so ein Ticket eingeben, eine Ticketnummer. Und dann konfiguriert sich der Laptop so, wie man das vorher in der Web-Oberfläche von dem Prüfungsserver angelegt hat. Da sagt man dann, es soll nur der Texteditor erlaubt sein, alles andere ist verboten, Internetzugriff ist verboten. Und dann kann der Prüfungsserver auch gleich noch die Prüfungsergebnisse einsammeln. Das bedeutet, dass das Programm, was dann entwickelt wird, auf den Prüfungsserver übertragen wird. Das hat auch den Vorteil, wenn der Laptop dann abstürzt während der Prüfung, ist das auf dem Prüfungsserver trotzdem noch gesichert. Und das kann man sich natürlich auch für alle anderen Fächer denken. Zum Beispiel, um nochmal auf das Beispiel mit dem Wörterbuch zurückzukommen, man sagt, man macht hier eine Klausur und auf dem Laptop soll nur das Wörterbuch benutzbar sein. Und das kann man genauso darüber realisieren. Also der Prüfungsserver kann aber noch viel mehr als in Niedersachsen erlaubt sein wird. Es ist ja nach wie vor in Niedersachsen so geplant, dass die digitalen Endgeräte nur Taschenrechner und das Wörterbuch ersetzen. Aber es ist nicht angedacht, die Prüfung auf dem Gerät selber zu verfassen. Das würde ich mir aus pädagogisch-didaktischer Sicht auch für meine Fächer aber wünschen. Also das wäre schon wünschenswert, wenn Sie in Physik dann Messdaten auswerten und das dann auch direkt mit dem Gerät machen und die Datei abgeben. Also so läuft das in der Schweiz ja auch. Da wird das dann auch bis zum Abitur eingesetzt, aber so ist es in Niedersachsen nicht angedacht. Und ja, aber das habe ich auch dann über MNU an das Kultusministerium, als ich den Erlass zur Stellungnahme vorliegen hatte, so zurückgemeldet, dass es wünschenswert wäre, dass man dann langfristig auch Prüfungen auf dem Gerät schreibt. Aber es ist in Niedersachsen nicht geplant.
Okay.
Und aber um nochmal auf den Informatikunterricht zurückzukommen, das ist natürlich nicht fürs Abitur. Wenn wir alles, was nicht fürs Abitur ist, können wir auch schulintern anders machen. Und da lief das dann über diesen GLaDOS-Prüfungsserver.
Okay, Erlass kommen wir gleich noch zu. Ich kann das genauso bestätigen, weil ich das ja auch getestet habe, den GLaDOS, als ich ihn dann irgendwann zum Laufen bekommen hatte. Und habe das natürlich mit einer Englischklassenarbeit oder einer Lernzielkontrolle eigentlich so getestet, dass eben Schüler ein Dokument ausgeliefert bekommen haben von dem Prüfungsserver. Die einzelnen Prüfungssticks haben vom Prüfungsserver eben ein Dokument bekommen. Das mussten sie bearbeiten. Also wie gesagt, Erlass spielte für mich keine Rolle. Ich sollte demonstrieren, dass das geht, wie du es ja auch schon vorher getan hattest. Und dann hat der Schüler oder die Schülerin, die da in der Theorie vor dem Rechner gesessen hat, dieses Dokument eben abgegeben und das wurde eben zurückgespielt auf den Prüfungsserver. Ich mache jetzt hier die Wiederholungsschleife, die du eben schon gesagt hast hier zur Sicherung, ja. Und dann war das Thema durch. Dann hatte der Prüfungsserver eben dieses Dokument zurück und alles war fein und der Lehrer konnte sich oder die Lehrerin eben dieses Dokument schnappen und das eben dann auswerten und korrigieren. Also
Ja.
eigentlich eine ganz feine Sache.
Ja, also auf den Prüfungsserver bin ich auch nur gekommen, weil in dem Erlassentwurf, den es vorher jahrelang gab, da gab es ja so einen Erlassentwurf, einen Erlass gab es ja nie dazu, da standen als Anforderung drin, dass so eine Prüfung gelockt werden soll. Also wann beginnt die Prüfung, wann hört sie auf, was macht der Schüler auf seinem Tablet oder Computer? Und das an sich ist nur mit dem Prüfungsstick nicht leistbar. Und deswegen bin ich dann zu dem Prüfungsserver gekommen. Und ja, aber jetzt wird vermutlich auch, wenn der Entlassentwurf so erlasst wird, diese Pflicht des Loggings vermutlich entfallen. Dann bräuchte man eigentlich auch gar keinen Prüfungsserver mehr. Dann könnte man das einfach mit dem Prüfungsstick machen.
Ja, okay. Aber du hast die Erlasslage schon eben angedeutet. Gibt es da noch was zu ergänzen?
Ja, also ein bisschen kann man dazu noch sagen. Es ist ja gerade im Kultusministerium neuer Erlass zu mobilen Endgeräten und Abiturprüfungen in Arbeit. Und so wie sich das abzeichnet, wird der so sein, dass das dann auch quasi in Anführungszeichen legal, offiziell möglich sein wird, mit dem Prüfungsstick im Abitur zu arbeiten. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Sache auch für uns, wenn wir das als Schule einführen, möchten wir auch die Gewissheit haben, dass das dann im Abitur gehen wird. Und ja, da bin ich sehr zuversichtlich, dass das dann klappen wird und dass es für uns als Schule dann auch einfach wichtig zu wissen, damit wir dann den Eltern auch sagen können, die Geräte können jetzt bis zum Abitur verwendet werden und wir müssen jetzt nicht kurz vorm Abitur doch noch einen Taschenrechner wieder einführen oder so.
Ich habe für die Zuhörerinnen und Zuhörer Felix im Vorgespräch verraten, dass meine Schule sich für iPads entschieden hat und er hat trotzdem den Podcast gemacht. Dafür schon mal Respekt. Aber genau diese Problematik diskutieren wir halt auch, dass wenn unsere Schule iPads dann einsetzen möchte, ab Jahrgang 7, und das gilt ja dann für alle Schulen, die irgendein Gerät 1:1 einsetzen, also für jeden Schüler und jede Schülerin, dass die das nur so lange machen können, bis die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe anlanden. Und dann müssen sie ja wieder zurück zum Taschenrechner, der ja zugelassen ist, und können eben nicht mehr ihr mobiles Endgerät einsetzen oder ihren Laptop, Lernstick, was auch immer. Und wenn sich diese Erlasslage endlich ändert, dann ist eigentlich ja erst der Weg frei, um sich in diese Richtung als Schule dann umzuorientieren. Sei es der Lernstick hoffentlich oder eben irgendein anderes Gerät.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also bislang konnte man Ausnahmegenehmigungen sich einholen und soweit ich weiß, wurden die auch fast immer genehmigt. Und aber es ist natürlich schon schöner, wenn man weiß, es geht offiziell und nicht um den Umweg, dass man da sich über NLQ und Schulbehörde und sonst wem dann so eine Ausnahmegenehmigung einholt, sondern da wird das dann offiziell geregelt sein.
Ja, während meiner Tätigkeit im NLQ habe ich zwar so eine Prüfung nicht selber gemacht, aber mit den Kollegen drüber gesprochen und weiß, dass es eben sehr, sehr wenige von diesen, also du sagst zwar, es werden fast alle genehmigt, aber nehmen wir das Beispiel iPads, ich glaube, es waren in Niedersachsen 2. Also es sind nicht viele und da gibt es einen enormen Aufwand, der dann betrieben werden muss von allen Seiten für so eine Sondergenehmigung. Also das ist irgendwie nichts, mit dem man auf dem flachen Land mal eben planen kann, weil man das eben, das wäre jetzt auch noch eine Frage für GLaDOS. Also ich habe gekämpft damit. Da ging es auch um irgendwelche Umstellungen von Datenbanken und so, da will ich jetzt nicht noch mehr ins Detail gehen. Aber würdest du mal umreißen, welche IT-Kompetenzen eine Schule braucht, um den GLaDOS aufzusetzen? Also gut, wenn er dann eh wegfällt, weil man das Logging nicht mehr braucht, okay. Aber wie ist das bei euch? Du scheinst äußerst nicht nur belesen, sondern gebildet zu sein, was diesen ganzen IT-Bereich angeht. Kann man das allen anderen Schulen auch zutrauen?
Also es ist schon tatsächlich so, dass das gewisse Linux-Grundkenntnisse erfordert. Also ich denke, dass es schwierig wird, wenn man da niemanden hat, der sich mit Linux auskennt. Also das ist leider nicht ganz einfach. Also man muss sich damit ein bisschen auskennen. Wenn man sich auskennt, geht es eigentlich relativ gut. Also, aber ich muss natürlich dazu sagen, ich habe jahrelange Erfahrung mit Linux und hatte keine Probleme, den relativ schnell zu installieren. Das ist eine hohe Hürde. Also das muss man auch ganz klar so sagen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass vermutlich Prüfungen auch ohne den Prüfungsserver möglich sein werden. Und der bietet zwar auch noch wesentlich mehr Funktionen, aber wenn man die Funktionen nicht braucht, kann man auch gleich darauf verzichten. Und ja, also man muss quasi, um das mal zu sagen, wissen, wie man Linux-Terminal, Debian-Packages installiert und ja, aber sonst war das eigentlich relativ einfach. Also es gab diesen GLaDOS-Prüfungsserver als fertige Debian-Packages und ja, dann konnte man die auf einem Debian-Linux problemlos installieren. Also bei mir ging das alles relativ glatt.
Ich musste tatsächlich mit einem Admin, also mit einem Programmierer, da die Datenbank noch austauschen, weil da irgendwas falsch gelaufen war. Da habe ich mich schon ganz schön geärgert, weil die Dokumentation ist zwar da, aber nicht an allen Stellen so gut. Also gerade beim GLaDOS, da merkt man schon, wenn man die Doku liest, dass die auch für genau diese Leute geschrieben ist, die sie gemacht haben. Also sicherlich nicht für Lehrkräfte, die sich da irgendwie reinarbeiten. Das ist schon wirklich, würde ich dir zustimmen, eine ganz schön hohe Hürde. Aber an diesen Stellen denke ich mir immer, Mensch, das müsste doch irgendwie zentral jemand tun. Also, und ich kann mir auch vorstellen, wenn so eine Lösung öfter eingesetzt wird, dass da, ich weiß nicht, ob das NLQ da Lust drauf hat, aber da könnte man zumindest jemanden hinsetzen, der sich da reinarbeitet und das dann,
ja, absolut,
wie auch immer, per Fernwartung oder auch Medienberater oder so, dass die dann eben vorbeikommen und einem da helfen. Das muss man ja auch nicht 20 Mal machen, sondern ein-, zweimal und dann ist es erledigt. Ne? Dann läuft es ja erst mal. Gut, zwei Fragen hätte ich noch. Wir sprengen hier die Zeit ein bisschen, aber es läuft so schön und ist so spannend. Ich würde gerne noch fragen. Wir hatten, also wir ist schon fast übertrieben. Das hast ja du mit deiner Community angefangen und ich habe dann ganz bisschen mit angeschoben, dieses Netzwerk Linux in der Schule gestartet vor einem Jahr. Und da
Ja.
wollte ich fragen, wie ist dort denn die Entwicklung weitergegangen?
Ja, also wir hatten inzwischen ein Treffen in Persona bei uns in der Schule und das war eine tolle Sache, sich da auszutauschen. Da sind unter anderem das Otto-Hahn-Gymnasium in Göttingen dabei. Die haben Linux-Notebook-Klassen und haben auch schon seit vielen Jahren Linux-PC-Räume. Dann das Gymnasium Corvianium aus Northeim. Die haben jetzt auch Linux-Notebook-Klassen und nutzen auch eine Linux-Schulserver-Lösung. Und dann sind dann noch Kollegen von der Leibniz-Schule aus Hannover dabei. Und ja, da ist schon insgesamt wirklich sehr viel Kompetenz versammelt. Und ja, also wir haben auf diesen Treffen auch dann diskutiert, was wünschen wir uns als Prüfungslösung und können wir da irgendwie so als Linux-Community in Schulen irgendeine gemeinsame Lösung finden. Aber da habe ich ziemlich schnell gemerkt, die Leute, die sich sehr vertieft mit Linux auseinandersetzen, nutzen die Freiheiten, die es bietet, auch vollkommen aus. Also die Göttinger und Northeimer haben zusammen auch so eine Prüfungslösung. Die arbeitet dann mit einer Prüfungspartition, die dann genutzt wird auf den Notebooks. Das hört sich auch alles absolut plausibel und sicher an. Und ja, die werden mit dem neuen Erlassentwurf das vermutlich auch machen können. Und ja, aber zum Beispiel, die wären nicht dabei gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir einigen uns quasi als Linux-Schulen in Anführungszeichen darauf, dass wir mit dem Prüfungsstick arbeiten. Dafür ist die Linux-Community dann einfach zu vielfältig und zu divers und das ist auch genau eine große Stärke, aber natürlich auch zugleich Schwäche. Also man hat nicht wie bei Apple, dass alles einheitlich ist, sondern die Freiheiten, die es gibt, werden dann auch genutzt. Und ja, aber es ist schon wirklich sehr wichtig, sich da auszutauschen. Und wir haben da auch eine eigene Online-Plattform. Wir haben ja mal mit so einem Online-Ding angefangen, aber das muss ich sagen, haben wir tatsächlich nie benutzt, weil wir
Ich weiß
dann
warum. Es ist nicht so komfortabel zu bedienen.
Nein. Und ja, wir nutzen jetzt eine Lösung vom Corvianium in Northeim. Da haben wir für unser Linux in der Schule-Projekt eine eigene Moodle-Instanz. Und das ist schon komfortabler. Und vor allem hat der Kollege da auch vollen administrativen Zugriff und das ist dann einfach wesentlich schneller und ja.
Können die interessierten Menschen in der Öffentlichkeit etwas lesen über diese Community oder ist das noch zurzeit ein geschlossener Kreis?
Nein, das ist absolut kein geschlossener Kreis. Erstmal habe ich eine kleine Internetseite, die nennt sich linuxinderschule.de, immer mit Bindestrichen dazwischen. Da dokumentiere ich so meine Erkenntnisse. Das nutze ich auch für mich selber als Gedächtnisstütze. Also wie ich schon gesagt habe, wir arbeiten sehr viel mit Linux Terminal Server im ja, Fest-PC-Bereich. Und wenn ich mich dann frage, ja, wie war das vor 2 Jahren, als ich das installiert habe, irgendwie hatte ich das Problem schon mal und ich bin mir relativ sicher, ich hatte es auch gelöst, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr. Nutze ich das selber, um danach zu gucken. Und sonst bei Linux in der Schule kann natürlich auch jede interessierte Schule sehr gerne mitmachen. Und das Einfachste ist es mir, eine E-Mail zu schreiben, weil die können wir vielleicht auch in die Shownotes reinpacken. Das ist auch quasi eine öffentliche E-Mail-Adresse. Und ja.
Genau das werden wir tun. Und wir haben einen Werbeblock gemacht, der gar nicht angekündigt war. Sehr schön. Ja, so soll das sein. Wunderbar. Linuxinderschule.de. Natürlich packen wir es in die Shownotes. Und auch diverse andere Sachen, über die wir gesprochen haben. Ich glaube, ich muss heute
Ja,
Nacht lange
also,
Shownotes schreiben.
ja, diesen Blog, der ist leider auch nicht so super häufig aktualisiert, weil ich einfach viel zu selten dazu komme. Aber immer, wenn ich was Großes, in Anführungszeichen, neu installiert habe, versuche ich schon, das zu dokumentieren. Und ja, es wird dann auch gelesen. Also zum Beispiel wurde ich von einem Systemadministrator der Stadt Sehende, bei Hannover liegt das, kontaktiert, weil der auch auf die Seite gestoßen ist und das sehr interessant fand mit der Terminal-Server-Lösung, weil das wirklich eine riesige Arbeitserleichterung ist. Unsere Festrechner haben keine Festplatten. Die booten das Linux-System direkt vom Server. Das bedeutet, man hat überhaupt keinen Konfigurationsaufwand mehr mit irgendwelchen PCs, sondern sondern die werden angeschlossen, die booten standardmäßig von der Netzwerkkarte und dann hat man da ein fertiges System. Also das ist wirklich eine unglaubliche Arbeitserleichterung und das ist auch absolut performant. Also es sind keine Thin-Clients, sondern das sind wirklich richtige PCs, nur die haben keine Festplatte, sondern deren Festplatte liegt im Prinzip auf dem Server.
Sehr schön. Ja, ich werde dich gleich noch in der Postshow noch mal so ein paar Sachen fragen, die ich auch noch sehr spannend finde, aber wir sprengen so langsam hier den zeitlichen Rahmen.
Ja.
Eine Sache aber vielleicht noch zum Abschluss. Erstmal bin ich ja stolz drauf, dass ich bin kein Corona-Leugner, ganz im Gegenteil, aber es ist ja schön, dass man auch mal über was spricht, was damit nichts zu tun hatte. Und trotzdem habe ich sehr gelesen, als wir uns abgestimmt haben, wie seid ihr denn mit der Corona-Situation umgegangen oder wie konntet ihr damit umgehen, was die Computer
Ja.
angeht jetzt?
Ja. Also wir mussten natürlich von heute auf morgen, wie alle anderen Schulen auch, auf E-Learning umstellen. Das war erstmal serverseitig nicht so das Problem. Also wir haben uns schon sehr früh einen Big Blue Button Videokonferenz-Server selber installiert und dann hat er sehr bald auch iSurf das integriert. Aber natürlich hatten nicht alle Schülerinnen und Schüler Notebooks. Und wir haben aber die Notebooks in der Schule und die Schule war geschlossen. Die Notebooks wurden nicht verwendet. Und dann haben wir natürlich als Schule gesagt, dann verleihen wir die an die Schülerinnen und Schüler. Und das ging auch sehr niederschwellig. Also es musste keine Kaution hinterlegt werden. Die Schülerinnen und Schüler mussten auch nicht irgendwie quasi sagen, sie haben zu Hause kein Gerät und die Eltern müssen das unterschreiben, sondern wir sind dann einfach so verfahren, jeder, der einen Laptop braucht, kann einen Laptop bekommen. Das hat auch geklappt. Wir haben jetzt circa 60 Geräte ausgeliehen und also von unseren Ubuntu Linux Notebooks und die laufen auch zu meiner großen Freude vollkommen problemlos zu Hause. Wir haben die im April ausgeliehen und ich hatte bislang nur irgendwelche Luxusprobleme, wie ich würde gerne meinen Drucker zu Hause nutzen können wir den irgendwie eingerichtet kriegen. Aber ja, in Anbetracht der allgemeinen Arbeitsbelastung gerade geht das natürlich nicht.
Ja.
Aber ja.
Ja, 60 Geräte ausgegeben bei circa 1400 Schülerinnen und Schülern. Das ist ja eine ziemlich geringe Zahl, ehrlich gesagt, die ja
Ja.
kein Gerät haben. Aber es sind eben 60 und das werden wir Lehrkräfte ja alle gerade feststellen, dass immer wieder in unseren Klassen Schülerinnen und Schüler sind, die maximal mit dem Smartphone am E-Learning teilnehmen können oder Homeschooling oder wie auch immer es genannt wird. Und von daher ist diese Idee ja super. Also wir werden die auch noch mal ins Spiel bringen in unserer Schule und hoffentlich folgen eurem Beispiel noch andere Schulen, weil es eben eine sehr kostengünstige und einfache Variante ist. Und das ist auch ein Aufhänger gewesen, der jetzt ganz zum Schluss erst kommt. Natürlich die Schulen, die jetzt noch Schülerinnen und Schüler im Homeschooling haben. Und das sind ja bis zum 15.06. noch einige Jahrgänge, bis die dann endgültig da sind. Die könnten mit dem Lernstick oder mit irgendeinem Ubuntu auf irgendeinem USB-Stick ja relativ schnell alte Geräte verwenden, die irgendwo in der Ecke rumliegen, die man günstig bekommt und so weiter, ohne dass sie sich ein iPad für 480 € kaufen müssen. Das ist ja
Ja,
das Schöne
richtig. Und
daran.
ja, und das geht vor allem auch mit Laptops, die mit Windows 10 nicht mehr funktionieren würden. Also ich bin mir sogar relativ sicher, dass mein ThinkPad X200, vor dem ich hier sitze, mit Windows 10 nicht mehr funktionieren würde. Und wie gesagt, das ist von circa 2007, aber das läuft mit einem aktuellen Linux vollkommen problemlos.
Wunderbar. Felix, dann sollten wir hier einen Cut machen. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp eine Stunde geschafft. Das ist schon ganz schön lange. Für einen Podcast ist es ja gar nicht lange, aber wir wollen den nicht so lang machen. Aber wir sind so schön in die Tiefe gegangen. Da werden die Leute eh nach 3 Minuten abschalten. Und die, die es interessiert, die hören es schön bis zum Ende durch. Und schönen Gruß an diese Leute.
Ja.
Herzlichen Dank, ganz von Herzen auch für deine sehr netten und sehr ausführlichen Ausführungen. Ganz toll, auch was du alles bedacht hast mit deiner Schule gemeinsam im Sinne des Klimawandels oder gerade im Gegenteil und im Nachhaltigkeitssinne. Das sind ja wirklich ganz, ganz tolle Ideen, die ihr da umsetzt. Herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Gut, dann verabschiede ich mich. Wir bleiben noch kurz dran und allen anderen
Ja.
viel Spaß mit der nächsten Folge. Und wir werden die iPads noch angreifen. Wir werden uns jemanden holen, der die iPads hier vorstellt. Könnte ich auch selber machen, weil wir sie ja auch in der Schule haben. Aber dann bin ich mal gespannt, wie, ich will nicht sagen die Gegenposition, aber mit einigen Dingen können wir dann ja mal konfrontieren, die wir heute hier geredet haben. Das wird spannend.
Ja.
Okay, danke, Felix.
Sehr gerne.